Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
Am 23. Januar 2007, mehr als ein halbes Jahr nach dem Mord, beginnt im Fall Frauke Liebs ein neues Kapitel. Es fängt an mit einer Einladung, adressiert an die Medienhäuser in Paderborn und in der Umgebung. Absender sind die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Es ist die Einladung zu einer Pressekonferenz. Praktisch alle Redaktionen in der Region schicken ihre Reporter zur großen Polizeiwache in Paderborn. Vorne im Raum sitzen der zuständige Staatsanwalt und neben ihm Ralf Östermann. Sie berichten von einer großen Wende in den Ermittlungen. Die operative Fallanalyse aus dem Landeskriminalamt in Düsseldorf habe sich den Fall angeschaut. Diese Spezialisten werden oft Profiler genannt, weil sie auch Täterprofile erstellen. Es sind Beamte mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Manche sind erfahrene Kriminalpolizisten, andere sind vor allem psychologisch geschult. 4 Spezialisten sind wegen Frauke nach Paderborn gekommen. Sie haben sich durch alle Akten gelesen, sie haben die Spuren und Fraukes Anrufe analysiert, haben sich die Orte des Verbrechens angeschaut. Sie sind über die Dörfer gefahren, haben sich von einheimischen Kollegen erklären lassen, wie die Menschen hier auf dem Land eigentlich ticken. Sie haben auch ein genaues Profil von Frauke erstellt. Dafür haben sie Chris noch einmal gründlich befragt, weil er Frauke besonders gut einschätzen konnte. 8 Wochen haben sie für diese Analyse gebraucht. Die Arbeit hatte sich offenbar gelohnt. Östermann und der Staatsanwalt halten jetzt nämlich ein großes Fahndungsplakat in die Kameras. Darauf ist eine Karte der Region Paderborn abgebildet. Ein Bereich darauf, im Nordosten von Paderborn, ist hellrot schraffiert. Hier irgendwo sei Frauke festgehalten worden, sagen Östermann und der Staatsanwalt in die Mikrofone und Fernsehkameras. Das sei das Ergebnis der Fallanalyse und daran gebe es keinen Zweifel. Die Polizei werde jetzt mit den Fahndungsmaßnahmen in dieser Gegend beginnen. In Frage kämen Wohnungen und Häuser, aber auch Jagdhütten und Wohnmobile. Die Reporter eilen nach der Pressekonferenz in ihre Redaktionen. Radio und Fernsehen berichten noch am gleichen Abend. Innerhalb von Stunden ist die Meldung überall.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Also wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stafski, ich bin Reporter beim Stern und das hier ist Folge 8. Ein Ort unter Verdacht. Die Karte, die Östermann und der Staatsanwalt in die Kameras hielten, erschien am nächsten Tag in fast allen Zeitungen in der Region. Das Netz wird enger oder heiße Spur im Fall Frauke Liebs lauteten die Schlagzeilen. Der rot schraffierte Bereich auf der Karte war die Gegend rund um Nieheim. Um genau zu sein, war der Bereich das Empfangsgebiet des Funkturms in Nieheim-Entrup. Über diese Funkzelle habe ich in Folge 4 gesprochen. In Nieheim-Entrup steht der Mast, über den Fraukes erste SMS nach ihrem Verschwinden verschickt wurde. Diese harmlose Nachricht an Chris, der in der WG gewartet hatte. Komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England und so weiter. In diesem Empfangsgebiet soll Frauke versteckt worden sein, sagten die Ermittler bei der Pressekonferenz. Und der Täter soll höchstwahrscheinlich auch von dort kommen oder zumindest eine Verbindung dorthin haben. Das Gebiet ist nicht klein. Direkt nach der Pressekonferenz begann die Großfahndung. Die Polizei hängte Plakate auf, Flugblätter wurden verteilt und in die etwa 5000 Briefkästen in der Gegend geworfen. Das erste Mal wurde es konkreter im Fall Frauke Liebs. Auf den Plakaten und den Flugblättern fragten die Ermittler nach 4 Dingen. Das hier ist der exakte Wortlaut ihrer Fragen. Erstens: Haben Sie Frauke Liebs Ende Juni 2006 im Großraum Nieheim gesehen? Täter und Opfer sind fast täglich in den späten Abendstunden in einem Fahrzeug weggefahren und später zurückgekehrt. Zweitens: Wo könnte das Opfer festgehalten worden sein? Denkbare Verstecke sind eine Wohnung, ein Haus, ein Ferienhaus, eine Jagdhütte, ein anderes abgelegenes Gebäude oder ein Wohnmobil. Drittens: Hat ein Nachbar oder ein Bekannter in der Zeit seine Lebensgewohnheiten, seinen Tagesablauf geändert? Und viertens: Haben sich Feriengäste oder andere Reisende verdächtig benommen? Möglicherweise wurden Opfer und Täter als Urlauber eingeschätzt. Nachdem die Flyer verteilt und die Plakate aufgehängt wurden, klingelten ständig die Telefone bei der Kripo. Anwohner meldeten verlassene Hütten oder einen Nachbarn, der ihnen seltsam vorkam. Überall in den Dörfern rund um Nieheim war plötzlich die Polizei zu sehen. Es gab jemanden, der das alles von Anfang an beobachtet hat.
Also ich heiße Josef Köhne, wohne hier in Nieheim-Entrup, bin hier geboren, groß geworden, bin seit vielen Jahren hier in der Politik tätig und habe in den letzten 20 Jahren als freier Mitarbeiter für die Neue Westfälische gearbeitet.
Josef Köhne ist Journalist. Er schreibt für die Lokalzeitung. Er lebt im Nieheimer Ortsteil Entrup, also genau da, wo der Funkmast steht. Normalerweise passiert in Nieheim-Entrup so gut wie nichts. Aber als damals die vielen Polizisten hierher kamen, änderte sich das schlagartig. Plötzlich waren die Bewohner mitten in einem Kriminalfall.
Spannend war dann natürlich, dass Menschen, die in Paderborn arbeiteten und hier lebten, dass die verdächtigt wurden. Und dann drehte sich das Karussell ganz schnell. Es wurden immer mehr verdächtigt und es wurden auch immer mehr vernommen.
In Nieheim-Entrup sprach sich schnell rum, wenn wieder die Polizei irgendwo eingerückt ist. Einmal gab es auch einen Polizeieinsatz mitten im Dorf. Ein Haus wurde von oben bis unten durchsucht. Die Autos der Kripo parkten gleich davor.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber dem Bewohner wurde dann schnell angedichtet, er könnte damit in Verbindung stehen.
Und nicht nur ihm, sondern auch Leuten in anderen Dörfern rund um Nieheim. Für die Dorfgemeinschaften wirkte die Fahndung wie ein Gift. Wer ins Raster passte, konnte schnell ins Gerede kommen. Es reichten eigentlich 2 Kriterien. Man musste männlich sein, weil im Grunde alle bis heute von einem Mann als Täter ausgehen. Und man musste irgendeinen Bezug nach Paderborn haben. Verwandte, Freunde, einen Job.
Es waren ja Studierende hier, die in Paderborn studierten, die hergekommen sind abends und haben gesagt, ja, wir werden ja schon angeguckt, wenn wir in Paderborn studieren. Dann müssen wir uns ja fragen lassen, ob wir als Täter in Frage kommen.
Die Mordkommission hatte richtig viel zu tun. Immer wieder fuhr die Spurensicherung raus oder die Hundestaffel mit den Leichenspürhunden. Das ganze Instrumentarium der Kriminaltechnik kam zum Einsatz, hat mir Ralf Östermann mal erzählt. Und zwar an allen Orten, die man sich als Verstecke vorstellen konnte.
Angefangen von Hinweisen, die sich auf konkrete Häuser bezogen, die vielleicht auch ein bisschen abseits waren, wo die soziale Kontrolle nicht so vorhanden war, über Scheunen, über PKW, LKW, die irgendwo abgestellt waren, Wohnwagen.
Es muss ja im Grunde was Abschließbares gewesen sein in gewisser Weise, oder? Es kann ja nicht sein, weil man kann ja...
Ja, das Objekt müsste zumindest erstmal so gelegen sein, dass der Nachbarschaft nichts auffällt. Je enger die soziale Kontrolle, desto unwahrscheinlicher ist, kommt der Ort als Festtatort in Frage. Gleichzeitig müssten entsprechende Sicherungen da sein, für den Fall, dass er sie mal alleine lässt, dass sie nicht fliehen kann. Also so ein paar Anforderungen an das Objekt gibt es sicherlich.
Er kann ja nicht eine Woche lang wirklich jede Minute dort im Grunde präsent sein. Das ist
das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es muss ja auch irgendwo eine Nahrungsaufnahme gegeben haben und sowas alles. Die normalen menschlichen Bedürfnisse müssen mal befriedigt werden.
Ungefähr 80 Hinweise aus der Gegend kamen über die Zeit zusammen. Darunter natürlich einige Anschwärzereien, die die Ermittler schnell herausgesiebt hatten. Aber bei vielen Hinweisen brauchte es langwierige Ermittlungen, um herauszufinden, ob wirklich etwas dahinter steckt. Es war eine zähe Arbeit für die Ermittler. Sie zog sich über Wochen. In Nieheim fragten sich viele irgendwann, was nun überhaupt los ist. Hat die Polizei jetzt was gefunden oder nicht? Langsam kamen auch Zweifel an der Arbeit der Polizei auf. Einige fragten sich, warum die Ermittler überhaupt so sicher sein konnten, dass Frauke in der Gegend festgehalten wurde. Welche Spur führte sie überhaupt hierher? Der Funkmast allein konnte es eigentlich nicht gewesen sein. Dann hätte man genauso gut die anderen Funkzellen in Paderborn in den Fokus nehmen können. Von dort hatte Frauke ja auch Nachrichten geschickt oder angerufen. Was also brachte Nieheim unter Verdacht? Um die Fallanalytiker zu verstehen, muss ich nochmal zurückspringen in die ersten Tage nach Fraukes Verschwinden. Frauke kam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nicht nach Hause. Gleich am Mittwochmorgen fing die Familie an, sie zu suchen. Am Donnerstagmittag stieg auch die Polizei mit ein. Sie eröffnete ein Verfahren wegen des Verdachts auf Geiselnahme. Die Ermittler beantragten bei der Telekom Fraukes Verbindungsdaten. Es war die Phase, in der die Polizei richtig Druck machte, weil Frauke spurlos verschwunden war und seit Dienstagnacht niemand mehr von ihr gehört hatte. Außer der ersten SMS an Chris gab es noch kein weiteres Lebenszeichen von ihr. Die Telekom reagierte an diesem Donnerstag sehr schnell. Noch am gleichen Nachmittag bekam die Polizei die Information, dass Fraukes erste SMS an Chris aus dem Bereich Nieheim kam. Und die Beamten gaben diese Information per Pressemitteilung direkt weiter an die Öffentlichkeit. Der lokale Radiosender Radio Hochstift meldete am Donnerstag um 17.30 Uhr als erster die folgende Nachricht.
Radio Hochstift, die Nachrichten.
Der Fall der vermissten Frauke Liebs aus Paderborn macht der Polizei zunehmend Sorgen. Noch immer sind keine Hinweise zu dem Verschwinden der 21-Jährigen eingegangen. Die junge Frau wird seit Dienstagabend vermisst. In einer Kneipe in der Paderborner Libori-Galerie verabschiedete sie sich von ihren Freundinnen und machte sich auf den Heimweg, kam zu Hause aber nicht an. Die Polizei hat mittlerweile festgestellt, dass noch in der Nacht mit ihrem Handy telefoniert wurde. Der Anruf kam aus Nieheim. Die Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß.
In der Nachricht steckt ein kleiner Fehler. Es ist die Rede von einem Anruf aus Nieheim. Es war aber eine SMS. Aber das spielt an dieser Stelle keine große Rolle. Wichtig ist, dass zum ersten Mal der Ort Nieheim in den Medien auftauchte. Die anderen Redaktionen zogen nach. Auch das lokale Fernsehen berichtete von Frauke und dass sie sich aus Nieheim gemeldet hatte. Das bedeutet, bevor es den ersten Anruf von Frauke nach ihrem Verschwinden gab, am späten Donnerstagabend, war öffentlich bekannt geworden, dass Frauke Dienstagnacht in Nieheim war. Die Fallanalytiker gingen in ihrer Analyse davon aus, dass der Täter diese Nachricht mitbekommen hat, dass er überhaupt genau verfolgt hat, was über Frauke berichtet wurde. Und sie waren sich sicher, dass der Täter in dem Moment, in dem er erfahren hat, dass die Polizei von Nieheim weiß, alles dafür getan hat, um von Nieheim abzulenken. Alle anderen Anrufe sollen nach Ansicht der Profiler der Verschleierung und der Ablenkung gedient haben. Die Polizei sollte denken, dass Frauke erstens gar nicht entführt wurde und zweitens Nieheim keine Rolle spielt. Um das zu erreichen, soll der Täter für jeden Anruf aus seinem Versteck in Nieheim nach Paderborn gefahren sein. Es war also eine Hypothese, die die Ermittler nach Nieheim brachte. Die Hypothese, dass der Täter sich beim Namen Nieheim ertappt gefühlt hat, weil er Frauke nämlich dort gefangen hielt, weil er einen Bezug zu dieser Gegend hat und weil es kein Zufall war, dass er mit Frauke noch in der ersten Nacht dorthin fuhr. Ein Beweis dafür gab es nicht. Ein Ermittler aus einem anderen Fall sagte mir mal, wenn du irgendwo an einem bestimmten Ort einen Täter vermutest, du aber nicht weiterkommst, weil er sich verkrochen hat, dann musst du das Licht anstellen. dann musst du alle Scheinwerfer, die du hast, auf diesen Ort richten. Und da musst du ganz genau schauen, ob er nicht doch irgendwo hervorkriecht. Östermann und seine Leute stellten in Nieheim das Licht an. Und es krochen Leute hervor. Nur ob sie wirklich etwas mit Fraukes Verschwinden zu tun hatten, das war schwer herauszufinden. Und zwar vor allem aus einem Grund, sagt Östermann.
Da hat er dann teilweise dreiviertel Jahr zwischengelegen. Ja. Wenn da jemand nach dem Alibi frage, dann können sie das in der Regel abhaken. Mhm. Ehrlich, ja. Ne? Ja, ja. Seitdem, er war jetzt gerade auf Urlaubsreise oder hatte an dem Tag Spätdienst oder weiß der Geier was. Das kann man noch objektiv nachhalten.
Ja.
Aber ansonsten ist das eine Gefahr.
Die meisten Menschen können sich nicht daran erinnern, was sie an einem Tag vor einem halben oder vor einem Dreivierteljahr genau gemacht haben. Die Verdächtigen zu befragen und die Hinweise zu überprüfen, war für Östermann also ein richtiges Problem.
Man fragt nach dem Alibi, derjenige sagt, ich weiß es nicht, oder er sagt, ich bin da und da gewesen, dann fragt man sich, wieso kann man das nach so langer Zeit überhaupt noch wissen? Das wäre ja schon verdächtig.
Ja, ja, klar.
Ne?
Ja, ja.
Ja, ist das so?
Ja, ja, klar. Aber es gibt nicht mehr als das Alibi-Problem oder gibt es irgendwo bei einem mehr, also dass es mal irgendwelche Widersprüche gab?
Es gab natürlich sicherlich mal zwischendurch im Laufe des Verfahrens so gewisse Favoriten, die man dann hat, ne?
Mhm.
Völlig klar.
Mhm.
Und sonst kriegt man ja auch keinen Durchsucher. Brauchen wir nicht drüber reden. Wo dann vielleicht ein paar Punkte zusammenkamen, wo man sagt, oh, der ist interessanter als andere. Aber auch diese Leute konnten wir letztendlich nicht an die Tat ranbringen. Das kann, und da bin ich ganz offen, an uns gelegen haben, dass vielleicht auch manchmal das Gespür für eine Lüge nicht da war oder wie auch immer. Bei einigen konnte man sagen, nee, da war es definitiv nicht. Und bei anderen muss man sich einfach auf das Bauchgefühl verlassen und sagen, nee, der nicht, das haut nicht hin, das ist nicht so, ne?
Ein Ermittlungsansatz nach dem nächsten führte in die Sackgasse. Die Vernehmungen, die Durchsuchung, überhaupt die ganze Idee, den Druck in Nieheim so sehr zu erhöhen, dass irgendwer den Täter verrät. Oder dass er sich eben selbst irgendwie verrät. Mit ihrer Fahndung hatten die Ermittler viel Aufregung rund um Nieheim ausgelöst. Aber all die Aufregung und der ganze Aufwand führten am Ende zu nichts. Für Östermann und sein Team wurde die Fahndung zu einer herben Niederlage. War die Polizei dir damals auf den Fersen? Hattest du Angst, weil sie dir näher kam? Oder hast du dich gefreut, als Nieheim ins Gespräch kam, weil die Ermittler mit ihrer Hypothese falsch lagen? Fraukes Handy war in dieser einen Nacht im Bereich der Funkzelle. Aber warum war es da? War dort dein Versteck? Hast du dort gewohnt? Oder wart ihr nur in der ersten Nacht da? Ein paar Monate nach der aufsehenerregenden Pressekonferenz verschwanden die Plakate wieder aus Nieheim. Die Ruhe kehrte zurück. Aber ganz hat der Verdacht die Gegend nie verlassen. Was damals passiert ist, wirkt bis heute nach. Ich habe das selbst erlebt. Nachdem Ende 2021 meine Doku zum Fall Frauke Liebs im Fernsehen lief, erreichte mich ein Anruf aus Nieheim. Ein Mann war dran. Er sagte, er habe wichtige Infos für mich. Er war zwar aufgeregt, er sprach auch ganz schnell und hektisch, aber er wurde konkret. Es ging ihm um einen Mann aus Nieheim-Entrup, der schon mal im Fokus der Ermittlungen stand. Diese Info konnte er nicht aus dem Internet haben, da ist sie nämlich nicht zu finden. Der Mann, über den der Anrufer sprach, war der Bewohner aus Nieheim-Entrup, von dem schon der Lokaljournalist Josef Köhne erzählt hatte. Der Mann, dessen Haus mitten im Dorf durchsucht wurde. Der Anrufer sagte mir, dass er zu diesem Mann neue Infos habe. Ich fand das interessant, aber mir war es lieber, das persönlich zu besprechen. Also fragte ich ihn, ob wir uns in der Gegend treffen können. Kurz darauf saß ich in meinem Mietwagen auf einem Supermarktparkplatz und die Beifahrertür ging auf.
Hallo, man ist aber ein großer. Ich habe so einen kleinen Fokus.
Moin.
Ein großer Mann.
Hallo.
Es war, also ja, wir können anfangen. Also es war im Jahr Juni 2006.
Wir sollen seinen Namen nicht nennen. Der Mann wohnt schon sein Leben lang in der Gegend und er will nicht, dass er mit dem Fall in Verbindung gebracht wird. Er hat ihn immer ganz genau verfolgt. Er hat mitbekommen, wie der Verdacht auf die Gegend fiel. Er hat auch die Flugblätter gesehen. Ich frage ihn, was es denn Neues zu dem Mann aus Nieheim-Entrup gebe.
es könnte da eine Verbindung geben und dass die Polizei das dann nicht richtig untersucht hat, weil ich gehört habe, er hätte noch mehr Häuser in Beschlag gehabt.
Was der Mann meint ist, dass die Polizei zwar das Haus des Verdächtigen durchsucht hat, dass sie aber womöglich nicht wusste, dass der Mann damals noch ein anderes Haus gehabt habe. Darin hätte er Frauke verstecken können. Dieses Haus habe die Polizei aber nicht durchsucht. Ich bin erst einmal skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei so etwas übersieht. Aber sicher kann ich mir nicht sein. Also schlage ich vor, zu dem Haus zu fahren, das dem Verdächtigen als Versteck gedient haben könnte.
Könnten Sie mir das mal zeigen? Dann fahren wir da einmal hin. Ist das weit?
Nö, ist nicht weit von dir.
Sollen wir eben fahren? Geht ganz schnell, dann können wir eben hinfahren.
Ja gut, dann fahren wir eben vorbei. Ich zeige Ihnen das dem.
Ja, ja.
Ich zeige Ihnen, wo das Ding auch wäre. Ich fahre vor.
Wir fahren über die Landstraße. Ich folge seinem Wagen. Irgendwann biegen wir rechts ab, fahren durch kleinere Dörfer.
Wir fahren jetzt durch das Dorf. Nur ein paar Häuser. Jetzt wird der Mann langsamer.
Der Mann hält an. Ich fahre rechts ran. Er steigt aus, kommt an mein Fahrzeug und zeigt auf die Häuser hinter mir.
Nee, wo denn? Das ist das.
Ja, ja.
Also da hinter mir sozusagen sind die Häuser. Und das ist jetzt bewohnt oder nicht?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Mann, mit dem ich unterwegs bin, eigentlich gar nichts wirklich Wichtiges weiß. Als ich ihn frage, wann denn sein Verdächtiger überhaupt in dem Haus gewohnt haben soll, spricht er vom Jahr 2000. Das war 6 Jahre vor dem Mord von Frauke. Und er kennt den Mann, den er verdächtigt, nicht einmal.
Was, wenn der Mann das jetzt nicht wäre aus Entrup?
Also, ich kann es nicht behaupten. Ich weiß nur, dass das ein aggressiver Typ ist.
Ich frage mich halt, wie ist das für den Mann, wenn das nicht war, ne? Wird viel geredet über ihn.
Ja, ist klar. Ist klar, dass viel geredet wird. Viele vermuten, dass er es war aus dem Grunde, weil die Polizei den in Verdacht hatte. Und weil er auch, wie gesagt, ein bisschen zwielichtig ist, der Typ.
Kommt er von hier?
Nein, er kommt nicht von hier.
Mehr als das hat der Mann nicht in der Hand. Ein Zugezogener, bei dem die Polizei schon einmal war, der irgendwie zwielichtig und undurchsichtig sein soll. Für mich wirkt das wie Dorfgerede. Dorfgerede, das bis heute eben nicht ganz aufgehört hat in Nieheim. Aber ich mache mich schlau über diesen Mann, der damals schon verdächtigt wurde. Zuerst spreche ich mit einem Nachbarn. Was sich gleich bewahrheitet ist, dass der Mann wirklich unter richtig hartem Verdacht stand. Der Nachbar kann noch bezeugen, wie aufwendig diese Durchsuchung in dem Haus war. Außerdem ist interessant, dass der Mann Lieferwagen fuhr, in denen er Frauke hätte einsperren können. Und er soll all die Jahre allein gewesen sein. Keine Frau, keine Familie. Er soll überhaupt ein eher zurückgezogenes Leben führen und auch viel unterwegs sein. Was ich aber auch erfahre ist, dass der Mann ein Alibi vorlegen konnte. Er war zu der Zeit, in der Frauke festgehalten wurde, im Urlaub. Es gab keine Spuren bei ihm. Und es gab offenbar auch keinen Hinweis darauf, dass er Frauke gekannt haben könnte. Die Polizei ließ den Verdacht gegen ihn nach langen und gründlichen Ermittlungen fallen. Sie war und sie ist sich sicher, dass er mit Fraukes Verschwinden nichts zu tun hat. Aber im Dorf ist der Verdacht eben nie ganz verschwunden. Der Bewohner, der sich bei mir gemeldet hat, ist nicht der Einzige, der so redet. Ich habe auch mit anderen Leuten aus der Gegend gesprochen, die den Mann bis heute verdächtigen. Ich will wissen, wie es ihm damit geht. Ich will mit ihm sprechen. Also fahre ich zu seinem Haus und klingle bei ihm, aber er ist nicht da. Ich krieg seine Nummer heraus und rufe ihn an.
Hallo, bin ich beim Herrn gelandet? Okay, dann bin ich richtig. Warum ich mich melde? Also ich bin Journalist und ich recherchiere zu einem Kriminalfall und Sie werden wissen, worum es geht, nämlich Frauke Liebs.
Der Mann weiß gleich Bescheid.
Ich weiß, dass Sie, also ich meine, wenn eine Sache, glaube ich, überprüft wurde, waren das Sie.
An der Stelle lacht er bitter auf. Das könne man wohl so sagen, sagt er.
Ja, es haben ja, also ich habe, glaube ich, ich weiß jetzt nicht jedes Detail, aber es war ja, glaube ich, massiv Polizei da im Einsatz und so.
Als ich sage, dass ich mir vorstellen kann, dass es für ihn wahrscheinlich kein Spaziergang war, unterbricht er mich. Nein, falsch. Ich könne mir gar nichts vorstellen. Wenn man das nicht erlebt habe, was er erlebt hat, könne man es sich auch nicht vorstellen. Ich sage ihm, dass ich genau darüber gerne mit ihm persönlich sprechen würde, dass ich ihn gerne zu einem richtigen Interview treffen würde, weil ich die Sache im Podcast thematisieren werde. Er zögert. Man merkt, dass es ihm bis heute unangenehm ist, darüber zu sprechen. Er sagt, er wisse nicht, wofür das heute noch gut wäre. Ich sage ihm, dass es mir auch darum gehe, die Folgen eines falschen Verdachts zu zeigen. Aber der Mann will nicht. Und ganz ehrlich, auch wenn ich ihn gerne besucht hätte, Ich verstehe ihn. Nach meiner Reise in die Nieheimer Dörfer fahre ich zu Fraukes Mutter. Ich erzähle ihr von meinen Recherchen.
Auch in Nieheim habe ich übrigens gehört, da geht auch wieder das Gerede natürlich los. Und ja. Was war denn hier im Orden? So, haben Sie da irgendwas mitbekommen in letzter Zeit?
Nein.
Als ich den Mann erwähne, weiß sie gleich, über wen ich spreche. Sie hat mitbekommen, dass er einer der wichtigsten Verdächtigen war und dass über ihn so viel geredet wurde, wie wohl über niemand anderen. Aber sie hatte eine klare Meinung.
Also ich kann ganz klar sagen, das ist ganz sauber, ordentlich, professionell von der Polizei ermittelt worden. Und die Polizei hat am Schluss gesagt, an diesen Verdächtigungen, diesem einen Menschen gegenüber, ist nichts dran. Der hat für einen Teil der Zeit ein Alibi, das nachprüfbar war. Und da ist wirklich gut gearbeitet worden an der Stelle. Und Sie wissen, dass ich Polizeiarbeit sehr differenziert betrachte. Aber an dieser Stelle kann ich ganz klar sagen, mehr kann man sich nicht wünschen von Polizeiarbeit als bei den Ermittlungen zu dieser Person.
Das sind so ein bisschen die Kollateralschäden in so einem ungeklärten Tötungsdelikt.
Ja. Ja, und das tut mir für diese Person auch leid. Das hat keiner verdient, dass er in der Öffentlichkeit als Täter dasteht und auch sein Leben lang womöglich verdächtigt wird.
Fraukes Mutter konnte mit dem ganzen Nieheim-Verdacht nichts anfangen. Sie glaubt bis heute nicht, dass der Täter sich getraut hätte, immer wieder die weite Strecke von dort nach Paderborn zu fahren.
Dass dann ein Täter jeden Tag diese 35 Kilometer fährt, um sie in einem Gewerbegebiet in Paderborn telefonieren zu lassen, fand ich einfach nicht vorstellbar. Denn die Gefahr für einen Täter, da irgendwo erkannt oder geblitzt zu werden. Paderborn hat eine reiche Anzahl von Blitzern. Die war viel zu groß, diese Gefahr. Ich persönlich glaube nicht, dass Nieheim der Dreh- und Angelpunkt war, weil kein Bezug von Frauke nach Nieheim war und sich im Grunde alle danach stattfindenden Gespräche und SMSen aus dem Raum Paderborn dargestellt haben und der Auffindeort weit von Nieheim entfernt war, aber in einer Gegend, ich glaube, Nieheimer würde die Ecke kaum kennen.
Ingrid Liebs könnte recht haben. Vielleicht war die Nieheim-Hypothese falsch. Vielleicht war sie auch nur zum Teil falsch. Dass der Täter verfolgt haben könnte, was über Frauke berichtet wird, ist naheliegend. Er musste während der Entführung alles dafür tun, die Tat versteckt zu halten. Und das konnte er ja nur, wenn er wusste, was überhaupt über Fraukes Verschwinden bekannt ist. Wenn man also davon ausgeht, dass der Täter tatsächlich die Nachrichten zu Fraukes Verschwinden verfolgt hat, dann wusste er noch vor dem ersten Anruf, dass die Handykontakte zumindest auf einen groben Ort zurückverfolgbar sind. Vielleicht war es für ihn aber gar nicht schlimm, als er in den ersten Nachrichten von Nieheim hörte. Vielleicht war er mit Frauke wirklich nur vorübergehend im Nieheimer Empfangsgebiet. Vielleicht auch nur am Rand der Funkzelle. Der Mast strahlt immerhin fast 15 Kilometer Richtung Süden. Vielleicht dachte er aber auch, hoppla, die Polizei kann offenbar herausfinden, wo ich mich ungefähr mit Frauke aufgehalten habe. Dann fahre ich am besten mal in völlig andere Ecken rund um Paderborn und lasse sie von dort aus Lebenszeichen absetzen. Es kann auch sein, dass er sich noch schlau gemacht hat, was das Thema Mobilfunk angeht. Man kann sich die wichtigsten Grundlagen zusammengoogeln. Das konnte man auch damals schon. Und vielleicht konnte er so den Ort, der wirklich eine Rolle spielt, bis heute geheim halten. Vielleicht liegt sein Versteck in keiner der bekannten Funkzellen. Die Hypothese würde dann lauten, der Täter fühlte sich bei Nieheim nicht ertappt, sondern er war nur gewarnt. Und deswegen passte er sich an, wurde vorsichtiger, ließ Frauke ihr Handy nur benutzen, wenn sie weit genug weg war von seinem Versteck. Sodass die Polizei am Ende nicht mehr hatte, als die Funkzelle bei Nieheim und die Gewerbegebiete rund um Paderborn. Bei denen ist sich die Polizei bis heute übrigens sicher, dass sie nur dazu dienten, Frauke von dort anrufen zu lassen. Wenn das so war, dann war die Fahndung in Nieheim zum Scheitern verdammt. Dann lenkte die Polizei die Aufmerksamkeit ungewollt in eine falsche Richtung. Der Täter dürfte sich danach vielleicht sogar noch sicherer gefühlt haben als zuvor, weil er sah, dass die Polizei in die falsche Richtung ermittelte. Auch das ist nicht mehr als eine Hypothese. Aber nach allem, was in Nian passiert ist, was die Polizei dort vergeblich versucht hat, glauben die Ermittler inzwischen selbst nicht mehr, dass Nieheim wirklich so wichtig ist. Ziemlich genau ein Jahr nach Fraukes Verschwinden waren die Ermittlungen am Ende. Nach Nieheim gab es keine neuen Ansätze mehr. Die Mordkommission wurde aufgelöst. Östermann ließ sich in der Lokalzeitung mit den aufgereihten Ermittlungsakten ablichten. Es waren mehrere Meter. Er sah auf dem Foto zwar fleißig aus, aber nicht glücklich. Es wirkte wie eine Rechtfertigung. Wir haben alles versucht. Östermann leidet bis heute darunter, dass er diesen Fall nicht gelöst hat. Er erzählte mir mal, dass er sich immer wieder frage, an welchen Stellen er etwas Entscheidendes übersehen oder überhört haben könnte. Es gibt wohl keinen anderen Fall, der ihn so sehr beschäftigt hat wie dieser.
Ich sage Ihnen eins, wenn Sie so 6 Monate, 7 Monate mit so einem Fall beschäftigt sind, dann leben Sie in dem Fall. Mhm. Jeder von uns, jeder. Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären. Ne? Mhm. Und deswegen prüfen wir uns jedes Mal. Wir sitzen dann morgens zusammen beim Kaffee oder wie auch immer. Haben wir was übersehen? Haben wir was vergessen? Haben wir was falsch gemacht? Diese Fragen tauchen immer wieder auf bei uns. Wir wissen es nicht mehr. Wir haben unserer Meinung nach nichts übersehen. Aber deswegen auch, wir sind nicht frei von irgendwelchen Sachen, wo vielleicht mal tatsächlich was daneben ist.
Eingestellt wurden die Ermittlungen im Fall Frauke Liebs nie. Offiziell wird wegen Mordverdachts weiter ermittelt. Mord verjährt nicht. Über die Jahre gingen immer wieder Hinweise bei Östermann ein. Mal wurde ein Nokia-Handy in einem Abwasserkanal gefunden. Dann gab es jemanden, der auffällig oft an Fraukes Grab herumlungerte. Es gab Durchsuchungen und Vernehmungen. Aber nie bekamen die Ermittler das Gefühl, dass sie wirklich nah dran waren. Dann kam der 21. April 2016. Fast 10 Jahre war es da schon her, dass Frauke getötet wurde. Es war ein später Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr. Da klingelte bei der Polizei in Northeim, ungefähr 100 Kilometer östlich von Paderborn, das Telefon. Eine Frau war dran. Sie brauche einen Krankenwagen, sagte sie. Ihrer Freundin gehe es schlecht. Sie stehe an der Bundesstraße 64. Dieser Notruf war der Anfang einer neuen Ermittlung für Ralf Östermann. Sie führte ihn und sein Team zu einem Haus, das 20 Kilometer vom Funkmast in Nieheim-Entrup entfernt lag. Es war ein unauffälliges Haus mit weißem Putz und roten Ziegeln. In diesem Haus war etwas passiert, das sich Östermann, der seit mehr als 30 Jahren Mordfälle bearbeitet hatte, nie hätte vorstellen können. Hier wurden über Jahre immer wieder Frauen gefangen gehalten. Sie wurden gequält. Manche wurden auch ermordet, ohne dass irgendwer es mitbekommen hätte. Dieses unauffällige Haus war das perfekte Versteck. Genauso eines hatte Ralf Östermann im Fall Frauke Liebs seit 10 Jahren gesucht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 8 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nikolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Lines. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.